SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Herzlich willkommen zum SkyTail-Podcast Ausgabe 34, dem Podcast zum Thema IT-Security. Auch heute berichten wir wieder mal über Angriffe im Netz und deren Vermeidung, über Hacker und ihre Methoden, über Pleiten, Pech und Pannen in der IT und darüber, wie Sie Ihr Unternehmen und Ihr digitales Privatleben sicherer machen können. Themen heute sind unter anderem Deepfakes und Cheapfakes, ein offener Brief, ein unverhoffter Geldsegen und ein verlorener USB-Stick. Und damit das alles auch fachlich korrekt ist, habe ich wie immer den Leiter der SkyTail Online Akademie für IT-Sicherheit und versierten IT-Sicherheitsexperten Max Ziegler bei mir am Mikrofon. Hallo Max, schön, dass du da bist.
Hallo Matthias.
Max, lass uns doch mal mit der Geschichte von der gefakten Videokonferenz zwischen Berlins regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey und dem Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko sprechen, die ja für ziemlich großes Aufsehen gesorgt hatte.
Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Ja, Ende Juni gab es ein Videotelefonat zwischen Giffey und Klitschko oder eben nicht Klitschko. Der Termin für das Telefonat war Anfang Juni offiziell vereinbart worden und es ging um die Lage der ukrainischen Flüchtlinge in Berlin und unter anderem darum, dass Berlin helfen solle, ukrainische Männer in Berlin zu überzeugen, für die Ukraine zu kämpfen. Mit der Zeit wurde Frau Giffey dann misstrauisch, ob das wirklich der echte Klitschko ist und ja, nach einer halben Stunde hat sie das Gespräch dann auch abgebrochen.
Und etwas später wurde dann ja auch bekannt, dass wohl auch die Bürgermeister von Madrid und Wien einen falschen Klitschko in der Leitung hatten.
Und die von Warschau und Budapest.
Stimmt, richtig. Recht schnell wurde dann die These laut, dass es sich bei diesen Anrufen um einen Deepfake-Betrug gehandelt haben soll. Max, erklär doch nochmal eben, was das ist.
Deepfake steht für das Fälschen oder Ändern von Video- oder Foto- oder Audioinhalten mithilfe von künstlicher Intelligenz.
Und wie wird das gemacht?
Ja, das ist so, dass man neuronale Netze, also künstliche Intelligenz zur Hilfe nimmt und damit mit Hilfe von Audio- und Videomaterial von einer Zielperson trainiert man eben diese neuronalen Netze, die Mimik oder Sprachduktus der Person zu imitieren. Und das kann dann später sogar in Echtzeit, also wirklich auch live passieren. Es gibt beeindruckende YouTube-Videos, in denen dann gezeigt wird, wie ein Schauspieler Grimassen vor einer Webcam schneidet und diese dann in Echtzeit auf das Gesicht von Promis übertragen werden. Also wirklich jede Mundbewegung, jede Augenbewegung, das ist schon ziemlich irre. Das sieht teilweise absolut echt aus. Du brauchst dazu nur einen wirklich sehr leistungsfähigen Rechner und eben die richtige Software.
Und das geht auch mit Sprache dann, ne?
Genau, mit Sprache. Früher hat man Sätze auseinandergeschnitten und dann wirklich neu zusammengesetzt. Heute nimmt man dann einfach eine Sprachprobe und synthetisiert das Ganze komplett neu, wirklich, also komplett künstlich. Kann man zum Beispiel mit der Software Adobe Voco machen, die Stimme dann täuschend echt nachahmt. So kannst du dann problemlos irgendwie ein Video basteln, in dem zum Beispiel der englische Premierminister China den Krieg erklärt. Naja, gut, er hat gerade andere Sorgen. Ein bekanntes Beispiel ist das von Mark Zuckerberg, wo er angeblich davon spricht, wie Facebook die Zukunft mit gestohlenen Nutzerdaten kontrollieren will.
Das heißt, wenn da jetzt tatsächlich Deepfake dahinter stecken würde, könnte man der Frau Giffey das nicht zum Vorwurf machen, dass sie das nicht sofort erkannt hat.
Nein, das ist mittlerweile so echt, dass man zumindest in Alltagssituationen erst einmal kaum noch einen Unterschied sehen kann. Das ist technisch sehr ausgereift und man rechnet ja auch nicht unbedingt damit, zumindest wenn man das Gefühl hat, es wurde offiziell irgendwo ausgemacht. Bei Videos kann man versuchen, auf ruckartige Bewegungen zu achten, auf fehlendes Blinzeln, falsche Lippensynchronität oder Veränderungen von Beleuchtung oder Hautfarbe. Aber das ist natürlich auch nicht immer sicher, je nachdem, wie auch die Videoqualität ist. Man kann es ja auch so ein bisschen drauf schieben, hey, die Verbindung ist schlecht oder was auch immer.
Ja, ja.
Es gibt mittlerweile auch Sicherheitssoftware, die Videos auf Fälschungen hin analysiert, aber dazu müsste man halt schon einfach den Verdacht haben, dass irgendwas nicht stimmt und meistens analysiert man das dann erst im Nachhinein und da ist es ja häufig dann auch schon zu spät.
Aber einen Tag später gab es dann gleich eine neue Theorie, die von der Deepfake-Vermutung wieder abgerückt ist, ne?
Die stammte von einem ARD-Journalisten, Daniel Laufer, der vermutete, dass das Bildmaterial nicht in Echtzeit verändert wurde, sondern aus einem früheren Interview mit Klitschko aus dem April diesen Jahres stammt. Man habe dann einzelne Schnipsel aus dem Material vorgeschnitten und dann während des Gesprächs einfach so zusammengefügt, wie man es gebraucht hätte. Nennt man Shallow Fake, also nicht mehr Deep Fake oder auch Cheap Fake. Das ist zwar immer noch recht aufwendig und es braucht ein wirklich sehr gutes Timing. Du musst ja schon ein bisschen vorahnen, worum das Gespräch gehen wird. Ist aber eben technisch vielleicht nicht ganz so aufwendig wie ein Deep Fake.
Cheapfakes werden ja häufig auch in sozialen Netzwerken eingesetzt. Einfacher Cheapfake ist es zum Beispiel, Audios oder Videos unvollständig oder aus dem Zusammenhang gerissen wiederzugeben, sodass sie eine ganz andere, nicht beabsichtigte Bedeutung bekommen oder indem man Fotos einfach eine neue Bildunterschrift gibt oder eben Schnipsel neu zusammenschneidet.
Es gibt Webseiten, die dabei helfen, Cheapfakes zu identifizieren, zum Beispiel die Seite photoforensics.com. Da kann man verdächtiges Fotomaterial hochladen und die Software analysiert dann, ob ein Foto retuschiert oder manipuliert wurde. Und mit dem YouTube Data Viewer lassen sich auch die Metadaten von Videos analysieren. Also es ist mittlerweile relativ einfach, einen Cheapfake zumindest nachträglich als solchen zu entlarven.
Vor ein paar Tagen nun meldeten sich zwei bekannte russische Komiker, Wladimir Kuschinow und Alexei Stoljarow alias Wovan und Lexus, und die gaben zu, dass sie hinter diesen Aktionen stecken würden.
Ja, die haben ihre Videos auf dem russischen YouTube-Pendant namens RuTube veröffentlicht und ihre Masche ist, sie rufen bekannte Politiker oder Prominente unter falschem Namen an. Und dieses prorussische Duo versucht aktuell, den Angerufenen negative Aussagen über die Ukraine zu entlocken oder über deren Flüchtlinge. Mhm. Die haben zum Beispiel auch sich gegenüber der Autorin J.K. Rowling als Volodymyr Zelensky ausgegeben. Und dafür werden sie von RuTube bezahlt. Also der Kanal ist wiederum Teil von Gazprom Media, einer Tochterfirma des Staatskonzerns Gazprom. Mhm. Also das Ganze ist also wohl Teil der russischen Kriegsführung, könnte man so sagen.
Die beiden Komiker wollten zwar bisher nicht verraten, wie genau sie das technisch gemacht haben, aber ich denke, die Cheap-Fake-These dürfte da nicht ganz verkehrt gewesen sein. In dem Zusammenhang sei kurz erwähnt, dass das FBI aktuell vor einer Zunahme von Deepfakes bei Bewerbungsgesprächen warnt. Dabei versuchen dann Betrüger mit Deepfake Videotelefonaten, sich um Remote- oder Homeoffice-Arbeitsstellen zu bewerben, bei denen es meistens um sicherheitsrelevante IT-Posten oder Ähnliches geht. Also das Thema Deepfake boomt weiter, auch wenn es im Falle von Giphy wohl eher ein Cheapfake war. Anderes Thema, es hat in den letzten Tagen wieder mal zwei größere erfolgreiche Ransomware-Attacken auf Unternehmen in Deutschland gegeben.
Dauerthema Ransomware.
Beziehungsweise mutmaßliche Ransomware-Attacken, weil Hintergründe in beiden Fällen aus ermittlungstechnischen Gründen nicht bekannt gegeben wurden. Mhm. Also getroffen hat es zum einen den Baustoffhersteller Knauf in Bayern. Deren Infrastruktur war Ende Juni mitten in der Nacht attackiert worden. Und ja, wie so oft passieren Attacken häufig nachts oder am Wochenende, weil dann die IT vielleicht nicht ganz so unter der Beobachtung steht oder ja, die Kollegen vielleicht auch mal im Wochenende sind und nur die Notbesetzung da ist. Mhm. Bei Knauf aber wurde der Angriff umgehend erkannt und in der Folge professionell isoliert, so sagen sie. Und aus Sicherheitsgründen wurden dann Teile der Systeme heruntergefahren, was die Lieferketten und den E-Mail-Verkehr natürlich trotzdem beeinträchtigt.
Aber ansonsten halten sich die Schäden wohl im Rahmen. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass eine gut vorbereitete IT auch größeren Attacken durchaus standhalten kann.
Ähnlich auch beim Angriff auf das Lebensmittelunternehmen Appetito in Rheine. Da sind die Hintergründe auch noch unklar, man geht aber von einem Ransomware-Angriff aus. Auch hier sind die Systeme nach dem Angriff nicht mehr nutzbar gewesen. Ob wegen Verschlüsselung oder wegen eines wirklichen Sicherheits-Shutdowns ist aktuell noch nicht bekannt. Auch nicht, ob personenbezogene Daten entwendet wurden. Hm. Appetito kennt man als, ja, oder gilt als Vorreiter von Essen auf Rädern und er beliefert zum Beispiel Schulen, Kliniken, Kindergärten, Altenheime, aber eben auch Privatpersonen. Und durch diesen Angriff konnten keine neuen Bestellungen mehr entgegengenommen werden.
Wesentlich größeres Aufsehen als diese beiden Attacken gab es aber anlässlich eines offenen Briefes zum Thema Ransomware, den mehr als 30 IT-Sicherheitsexperten aus Bildung und Wirtschaft Ende Juni veröffentlicht hatten. Überschrieben ist der mit Lösegeldzahlungen bei Ransomware-Angriffen ein geostrategisches Risiko. Worum geht's da, Max?
Sie haben Post.
In diesem Brief geht es grundsätzlich darum, dass Lösegeldzahlungen nach Ransomware-Attacken ein großes Risiko seien, das nicht nur Unternehmen oder einzelne Personen betreffen würde. Wir haben da ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Mhm. Die nennen auch ein paar Zahlen. Also der Schaden durch Datendiebstahl, Spionage und Sabotage für die deutsche Wirtschaft belaufe sich auf 223 Milliarden Euro jährlich, was mehr als 6% des deutschen Bruttoinlandsprodukts für 2021 entspreche. Neben Behörden und kritischer Infrastruktur seien 90% der Unternehmen betroffen. Für einen Großteil sei Ransomware verantwortlich natürlich. Mhm. Backups seien in vielen Fällen keine Hilfe, da die mittlerweile ebenfalls verschlüsselt werden. Und 42% der deutschen Unternehmen zahlen ein Lösegeld, im Schnitt eine 250.000 Euro, die meist von Versicherungen übernommen würde.
Bis hierhin also wenig Neues. Die Zahlen sind ja bekannt, haben wir auch oft genug hier thematisiert. Aber was fordern die Unterzeichner jetzt? Das Ende von Ransomware oder was?
Jein, ich meine, ist schwierig zu fordern, das wäre schön. sie fordern natürlich, dass die Unternehmen endlich aufhören, Lösegelder zu zahlen und damit die Kriminellen weiter zu füttern und zu stärken. Ja. Lösegeldzahlungen hätten, haben wir auch schon drüber gesprochen, zu einer deutlichen Professionalisierung der Verbrecherbanden geführt. Und 3/4 der Lösegelder landeten im letzten Jahr bei Cybergangs in Russland. Und damit werde unter anderem auch das EU-Embargo gegen Russland geschwächt.
Auf jeden Fall.
Also, wenn Opfer von Ransomware das geforderte Lösegeld nicht zahlen würden, dann würde dieses Geschäftsmodell im Keim erstickt. Natürlich, klar, schreiben die Unterzeichner des Briefes.
Ja,
sie sagen eben unter anderem, Lösegeldzahlungen stärken Deutschlands geopolitischen Konkurrenten. Sie schwächen die deutsche Wirtschaft und den deutschen Staat und gefährden unsere kritischen Infrastrukturen. Statt Kriminelle zu bezahlen, sollte das Geld lieber in die eigene IT-Sicherheit investiert werden.
Also klingt für mich jetzt auf den ersten Blick recht einleuchtend, aber freiwillig wird das wahrscheinlich niemand machen, weil es kurzfristig ja einfacher und auch schneller problemlösender ist, das Lösegeld zu bezahlen.
Kurzfristig, zumindest wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, klar, hat man nicht mehr viele Optionen. Weshalb die dann natürlich auch Maßnahmen der Regierung fordern. Also steuerliche Absetzbarkeit von Lösegeldzahlungen abschaffen, Meldepflicht für Ransomware-Angriffe und Lösegeldzahlungen, Versicherungen gegen Lösegeldzahlungen unterbinden und einfach dafür Versicherungen schaffen, die verursachte Umsatzeinbußen und Wiederherstellungsmaßnahmen absichern.
Darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen. Ich finde, dass diese Vorschläge ja Hand und Fuß haben. Wie siehst du das, Max?
Ja, absolut. Also so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Ich verstehe, dass es in so einer Notsituation, wenn erstmal das Kind wirklich im Brunnen ist, dass man dann keine großen Handlungsoptionen hat und dann natürlich lieber zahlt, bevor man gar keine Optionen mehr hat. Aber das Wichtige ist tatsächlich, dass man vorbeugt und vorsorgt, damit es gar nicht erst so weit kommt.
Und wir hatten ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass es auch gar keine Garantie gibt, wenn du das Lösegeld bezahlt hast, dass du auch wirklich die Passwörter kriegst, um dein System wieder zu entschlüsseln. Ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Man zahlt das Lösegeld und man hat absolut keine Garantie. Man hofft natürlich auf die Ehrlichkeit, in Anführungsstrichen, der Cyberkriminellen. Gut, die haben natürlich auch ein Interesse daran, die Schlüssel rauszugeben. Weil wenn sich rumspricht, dass man Lösegeldzahlungen durchführt und dann nichts dafür als Gegenleistung bekommt, dann würden noch weniger Leute Lösegelder zahlen. Also insofern ist das im eigenen Interesse, dass sie dann irgendwann auch die Schlüssel rausgeben.
Wie professionell diese Ransomware-Gruppen inzwischen geworden sind, zeigt folgende Meldung. Die Ransomware-Gruppe Lockbit hat ein Bug-Bounty-Programm gestartet. Heißt, wer Bugs in der IT von Angriffszielen verrät, der soll mit Belohnungen von bis zu $1 Million belohnt werden. Also das sind inzwischen die Größenordnungen, wo jetzt gespielt wird. Es gibt aber tatsächlich auch einen aktuellen Fall, wo die Zahlung eines Lösegeldes etwas Gutes bewirkt hat.
Glück im Unglück.
Segen in Vermomming.
Richtig. Und zwar hatte die Uni von Maastricht 2019 einen Ransomware-Angriff zu verzeichnen. Und weil der gesamte IT-Betrieb der Uni lahmgelegt worden war, hatte man am Ende dann tatsächlich zähneknirschend rund 200.000 Euro Lösegeld gezahlt, und zwar in Bitcoin. Im April diesen Jahres konnte dann nach einem Ermittlungserfolg der Polizei ein Teil des Lösegelds beschlagnahmt werden. Und inzwischen ist durch Kursschwankungen dieses Geld einfach deutlich mehr wert, nämlich eine knappe 500.000 Euro. Den Gewinn will aber die Uni natürlich nicht behalten, sondern in einen Fonds für notleidende Studierende stecken. Also wirklich sehr nobel, dass sie das dann einfach direkt weitergeben.
Ach ja, die Niederländer, man muss sie einfach lieben. Schade, dass die Polizei aber nicht schneller war. Also im November 2021 lag der Kurs ja noch weit über $60.000, glaube ich. Das wäre dann das Dreifache für die Uni gewesen.
Das wäre ein echter Gewinn gewesen.
Aber man sollte sich nicht drauf verlassen mit solchen Geschichten. Eine überraschende Nachricht kommt von Google. Auch dort hat man nun der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im FIDO-Konzept zugestimmt. Ganz kurz, Max, für alle, die noch nicht wissen, was FIDO ist, erklär das doch mal bitte eben.
Passwortfrei, Spaß dabei.
FIDO steht für Fast Identity Online. Das ist eine Allianz verschiedener Unternehmen. Die haben sich als Ziel gesetzt, die Passwortauthentisierung oder Passwörter im Allgemeinen abzuschaffen und dann wirklich eine saubere, sichere Authentisierung anzubieten. Und man kennt das mittlerweile vielleicht schon aus dem Bereich mit USB oder anderen Hardware-Token. Und man lädt sich also einen Schlüssel darauf oder beziehungsweise man erzeugt einen Schlüssel auf diesem Gerät und kann sich darüber dann authentisieren. Bisher war aber das Problem, man hat dann einen USB-Token und wenn das jetzt irgendwie verloren geht oder kaputt geht oder was auch immer oder wenn man irgendwie ein Gerät hat, wo man keinen USB-Stick einstöpseln kann, zum Beispiel am Handy, dann hat man sofort ein Problem. Und diese Schwäche hat diese FIDO Alliance jetzt erkannt und hat das Konzept erweitert. Bewusst natürlich mit so leichten Sicherheitseinbußen, weil es jetzt nämlich darum gehen soll, dass die Schlüssel, diese privaten Schlüssel, nicht mehr auf einem Hardware-Token gespeichert sind und für immer da bleiben, dass man die da gar nicht rausbekommt, sondern dass sie zwischen Geräten übertragen werden können. Und diese Übertragung ist natürlich jetzt der Knackpunkt, dass diese Übertragung gesichert und verschlüsselt passiert. Und zwar eben, wie du schon sagtest, Ende zu Ende verschlüsselt, sodass eben nicht die Unternehmen dazwischen mitkriegen, wenn ich zwischen meinem Handy und meinem Laptop oder einem zweiten Handy oder einem USB-Token irgendwas synchronisieren möchte. Und dann war halt letztendlich die Frage, wie die großen Plattformbetreiber, also auch die Smartphone-Betreiber wie Apple, Google und Microsoft mit diesem Schlüssel umgehen, wie der eben sauber synchronisiert wird und ob die dann tatsächlich selber darauf Zugriff haben würden.
Also zumindest Google und Microsoft haben ja derzeit Zugriff auf unsere Passwörter, nur Apple nicht.
Ja, so ähnlich ist das wohl auch bei der FIDO-Authentisierung aktuell. Apple hatte Anfang Juni geschrieben, dass die geheimen FIDO-Keys verschlüsselt in der Cloud landen werden. Und jetzt hat aber auch Google bekannt gegeben, dass Googles Synchronisierung von FIDO-Keys ähnlich wie die von Apple Ende zu Ende verschlüsselt sein wird. Nur Microsoft wollte sich bisher dazu noch nicht äußern.
Wann wird es denn diese neue FIDO-Version geben?
Das ist aktuell noch nicht ganz klar. Apple wird seine neue Passkey-Infrastruktur wohl mit dem nächsten macOS und der nächsten iOS-Version ausrollen. Von Google und Microsoft wissen wir es noch nicht. Also mal abwarten.
Ja, bleibt uns ja wohl auch nichts anderes übrig. Umsonst gewartet, schönes Stichwort, haben wir bei Microsoft dann auch beim versprochenen Schutz vor bösartigen Makros in Office-Dokumenten.
Microsoft rudert zurück.
Die sind ja immer noch das Haupteinfallstor für Ransomware. Und Microsoft hatte deshalb im Februar schon verkündet, dass man das Ausführen von Makros für Dateien aus dem Internet standardmäßig blockieren wolle. Noch Anfang Juli hatte man behauptet, dass diese Blockade bereits aktiv sei. Also ich habe da selber irgendwie auch nicht viel von gemerkt. Es war auch tatsächlich so, dass unabhängige Tests wohl das Gegenteil gezeigt haben. Mhm. Und nun hieß es, dass man basierend auf Feedback diese Änderung erst einmal wieder rückgängig machen werde und es später vielleicht noch einmal versuchen wolle.
Also wie schon öfter in der Vergangenheit ist auf die Update-Politik von Microsoft eher kein Verlass, was auch nicht so ein gutes Licht auf Microsoft wirft. Womit wir dann auch fast am Ende unseres 34. Skytale-Podcasts angekommen wären. Eine kleine Geschichte aber habe ich noch für Sie und die beginnt mit dem Satz: Verliert ein Mann in Japan eine Tasche?
Bei Alkohol Hände weg vom USB-Stick.
Alkoholを飲むときは USB-Stickに手を近づけないでください.
Was ja an sich schon ziemlich doof ist und ziemlich ärgerlich, aber in dieser Tasche war aber auch noch ein USB-Stick mit vertraulichen Einwohnermeldedaten von den 460.000 Einwohnern der Stadt Amagasaki, also Name, Adresse, Geburtsdatum, Bank- und Steuerdaten. Dieser war zwar verschlüsselt, das ist ja schon mal die gute Nachricht daran, und auch passwortgeschützt, trotzdem eine ziemlich dumme Sache. Warum hatte er das dabei? Weil er Mitarbeiter eines IT-Dienstleisters war, der von der Stadt beauftragt worden war, die Zahlung von Corona-Hilfen an stark betroffene Haushalte abzuwickeln. Und das war wohl alles so wahnsinnig anstrengend, dass er sich davon erstmal in einer Kneipe erholen musste, wo er dann leider aber so viel getrunken hat, dass er auf der Straße einschlief, nachdem er irgendwo die Tasche verloren hatte. Trotzdem gab es ein Happy End, also in der Tasche war nämlich auch sein Smartphone und das konnte die Polizei dann orten und die Tasche mitsamt USB-Stick wiederfinden.
Was mich an die Geschichte erinnert, dass vor ein paar Jahren mal in Großbritannien auf einem Parkplatz ein USB-Stick mit den Nutzerkennungen und Passwörtern für das E-Government-Portal des Arbeitsministeriums gefunden wurde, das daraufhin erstmal dicht gemacht werden musste, das Portal, nicht das Ministerium. Deshalb mein Rat, also wenn Sie das nächste Mal in eine Kneipe gehen, lassen Sie Ihren USB-Stick besser zu Hause. In diesem Sinne, bleiben Sie sicher und danke Max für deine Erläuterungen und Tipps. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao Matthias.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.